unter hohen Bäumen Grundmauern der Abteikirche und des Kreuzgangs. Auch die hoch aufragenden Giebel der umliegenden Wirtschaftsgebäude und Hospize zwischen den Baumkronen lassen die einstige Pracht des mittelalterlichen Benediktiner- und späteren Zisterzienserklosters erahnen. Nicht immer war die Klosterruine auf dem Disibodenberg so fein rausgeputzt und zugänglich wie heute. Als der wissenschaftliche Mitarbeiter Eberhard Nikitsch von der Akademie der Wissenschaften in Mainz die ehemalige Abtei zum ersten Mal 1985 aufsuchte, lag sie noch im Dornröschenschlaf.
Ich habe den Berg noch gesehen, voll von Brombeeren überwachsen, also eine große grüne Hölle, wenn man so will, wo da und dort kleine Mauerreste rausgeguckt haben. Keine Vorstellung, was da wirklich drin steckt damals. Bei der Freilegung der Fundamente kamen jede Menge Funde zutage. Unter anderem mittelalterliche Grabplatten, dann wunderbare Architekturstücke, Schlusssteine, Kapitelle, feinste Art.
Über die Anfänge des klösterlichen Lebens auf dem Disibodenberg erfahren wir aus den Schriften der heiligen Hildegard von Bingen. Darin beschreibt sie den aus Irland vertriebenen, wundertätigen Bischof Disibod aus dem 7. Jahrhundert, der hier in der Region wirkte. Nach seinem Tod wurden seine Gebeine auf diesem Berg verehrt, sodass er fortan Disibodenberg genannt wurde. Trotz mystischer Umschreibung gelten Hildegards Quellen als verlässlich. Immerhin verbrachte sie seit dem Jahr 1112 fast 40 Jahre in einer Frauenklause auf dem Disibodenberg.
Sie kommt als junges Mädchen hierher und wird hier unterrichtet und lernt hier Latein. Hildegard war wohl kränklich, das beschreibt sie selber, hatte schon früh Visionen, hat sich aber nicht getraut, das jemand mitzuteilen, eben aus Angst, dass sie verfolgt wird oder dass sie missachtet wird.
Doch das Blatt wendet sich, als 1136 ihre Mentorin Jutta von Sponheim stirbt und Hildegard die Leitung der Frauenklause im Benediktinerkloster übernimmt. Hier auf dem Disibodenberg verfasst sie ihr erstes visionäres Buch Sivias, Wisse die Wege, das Bernhard von Clairvaux dem Papst vorlegt.
Hildegard wird durch Papst Eugen III., der damals auf einer Synode in Trier war, anerkannt als Prophetissa Teutonica, als Prophetin, als Visionärin. Also sie wird kirchlich akzeptiert und ab diesem Zeitpunkt ist Hildegard so, wie wir sie kennen. Eine Powerfrau, eine Theologin, hochgebildet, aber immer auch kränklich und immer auch von diesen Visionen begleitet.
Einer Vision folgt Hildegard auch, als sie um 1150 mit ihren fast 20 Mitschwestern den Disibodenberg verlässt und auf dem Ruppertsberg bei Bingen ein neues Kloster gründet. Mit ihrem Weggang legt sich ein lähmender Schatten über den Berg. Erst im Hochmittelalter erholt sich das Kloster, als Zisterziensermönche es für 150 Jahre lang wieder zum religiösen und wirtschaftlichen Zentrum der Region machen. Das seit der Reformation zur Ruine verfallene Kloster findet vor allem während des Hildegard-Jahres aus Anlass ihres 900. Geburtstags größere Beachtung.
1998 war ein Boomjahr unglaublicher Art. Erstens mal wird dieses Jubiläum am Disibodenberg ein kleines Museum gebaut. Und dann kam eben der ganze Hildegard-Tourismus. Wollten eben wissen, wo hat sie denn gelebt? Wo war denn der Ort der Frauenklause? Ja, kann man das sehen? Kann man das anfassen? Also ein unglaublicher Hype war das, der eigentlich bis heute anhält.
Im kleinen, überschaubaren Museum sind in einem Raum alle Funde von römischer Zeit bis zur Renaissance ausgestellt. Besonders beeindruckend sind die fein ausgearbeiteten Schlusssteine der damaligen Zisterzienserabtei. Hier werden Bezüge zur hohen Steinmetzkunst im Burgund offensichtlich. Dennoch ist der Disibodenberg vor allem eines: ein naturbelassener, geschichtsträchtiger Ort mit Raum für Besinnung und Spiritualität. Ein Ort, der eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber beim zweiten Gedankengang wird klar, dass es gerade der unspektakuläre Auftritt ist, der den Besucher gefangen nimmt und fasziniert.